Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Wenn Erkrankungen der Blutgefäße behandelt werden müssen, ist nicht in jedem Fall eine Operation erforderlich. Viele Probleme können heutzutage von innen, also endovaskulär, behoben werden. Über die Möglichkeiten der endovaskulären Gefäßchirurgie spreche ich heute mit Dr. Laszlo Pinter. Er ist Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie im Rheinland-Klinikum am Standort Dormagen. Herr Dr. Pinter, für welche Gefäßerkrankungen kommt denn überhaupt ein endovaskulärer Eingriff in Frage?
Eigentlich heutzutage fast jede Erkrankung können wir mit endovaskulären Verfahren behandeln, so die arterielle als auch die venöse Erkrankungen. Natürlich nicht jeder Fall und nicht jeder Patient geeignet dafür, aber ein sehr großer Prozentual ist heutzutage mit verschiedenen endovaskulären Verfahren behandelbar ist.
Wie erreichen Sie denn von innen die erkrankten Stellen in den Blutgefäßen?
In den idealsten Fällen können wir den Zugang zum Gefäßen perkutan herstellen. Das bedeutet, der Patient wird keine Wunde bekommen, keinen Schnitt wie bei einer offenen Operation, sondern unter idealstem Fall Ultraschallkontrolle werden wir die Arterien, Gefäßen, weil die Venen können wir auch natürlich erreichen, durch die Leiste oder am Handgelenk oder in Ellenbeuge, verschiedenen Stellen, wo die Gefäße relativ oberflächlich liegen, punktieren und dann durch diese Punktionsnadel einen speziellen Draht ins Gefäß einführen. Und über diesen Draht werden wir dann den verschiedenen endovaskulären Instrumente auf dem Ort vorbeibringen, wo die Behandlung stattfindet. Das bedeutet, dieser Zugang ist relativ weit weg von den behandelten Arterien oder venösen Gefäßen. Aber mit der heutigen Technik, das ist kein Problem.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es gibt ja auch Verzweigungen in den Blutgefäßen. Passiert es da nicht manchmal, dass Sie sozusagen dann mit diesem dünnen Führungsdraht in die falsche Abzweigung geraten?
Doch, natürlich. Deswegen muss man die Anatomie sehr gut kennen. Und diese Eingriffe werden unter Durchleuchtungskontrolle, unter Röntgenkontrolle durchgeführt. Heutzutage kann man auch ultraschallgesteuert diese Katheter einführen und steuern in den Gefäßen, aber in der Regel, das passiert unter Durchleuchtungskontrolle und dann mit Hilfe einer sogenannten Roadmap-Funktion. Das ist eine Karte, was wir von den Gefäßen erstellen und auf dem Bildschirm aufblenden. Dann können wir diese Abzweigungen sicher mit Katheter und dazu gehörenden Draht dann kanulieren bzw. die Gefäßläsionen überwinden.
Und ist für solche endovaskulären Eingriffe eine Vollnarkose erforderlich?
In der Regel nicht. Das kann man sehr gut in örtlicher Betäubung, in Lokalanästhesie durchführen. Und das ist ein Riesenvorteil, gerade bei Hochrisikopatienten, älteren Patienten. Und muss man sagen, die Gefäßpatienten gehören zu dieser Hochrisikopatientengruppe.
Wir können ja mal vielleicht ein paar Beispiele durchgehen. Wie können Sie denn zum Beispiel Krampfadern endovaskulär behandeln?
Die Krampfadern können wir so behandeln, dass wir werden die Hauptstammvene, die Vena saphena magna oder Vena saphena parva, unter Ultraschallkontrolle markieren. Und dann unter dieser Ultraschallführung wird dann perkutan die Vene punktiert, ein Führungsdraht bis zur Mündung der Vena saphena magna, bis zur Leiste oder bis zur Kniekehle bei der Vena saphena parva unter Ultraschallkontrolle eingeführt und dann über diesen Draht können wir entweder einen Lasersonde oder einen Katheter mit einem Klebematerial in die Vene platzieren und unter dieser Ultraschallkontrolle dann das Gefäß entweder mit thermischen, mit Hitze oder mit chemischen, mit diesem Sklerosierungsmittel, Klebematerial verschließen.
Und wie sieht es bei Aneurysmen aus? Welche endovaskulären Möglichkeiten haben Sie bei diesen Aussackungen der Blutgefäße?
Ja, die kommen in erster Linie bei dem Bauchaorta in Frage. Natürlich andere Gefäßteile können auch aneurysmatisch erweitert werden, aber häufigsten in dem Bauchaorta passiert das. Über beide Leiste können wir jeweils verschiedene spezielle Drähte in den Gefäßen fortführen und über diese Drähte dann ganz dicke, dann ungefähr ein Zeigefinger dicke sogenannte Schleuse in den Gefäßen einführen und durch diese Schleusen können wir die sogenannte Endoprothesen an dem Ort platzieren und die freigeben. Und damit wird dieses Aneurysma sozusagen von innen ausgeschaltet und damit müssen wir den Bauch nicht aufschneiden, Aneurysmasac nicht eröffnen und damit haben wir natürlich für den Patienten einen viel, viel schonenderen Verfahren.
Wie sieht es bei dem Gegenteil von Aneurysmen aus, also Gefäßverengungen? Wie behandeln Sie in diesen Fällen endovaskulär?
Ähnlicherweise, aber diese endovaskuläre Tools oder Instrumente sind natürlich viel dünner als bei dem Aortenaneurysmaversorgung. In diesem Fall werden wir auch meistens über die Leiste einen Draht und über den Draht einen speziellen Ballonkatheter einführen und an der Engstelle dieser Ballonkatheter wird dann aufgeblasen und damit diese Engstelle erweitert. Heutzutage es gibt verschiedene Ballontypen, nicht nur diese sogenannte Plain Old Balloon Angioplastie, wie das vor ungefähr 30 Jahren angefangen war, sondern es gibt Ballonkatheter, die mit Medikamenten beschichtet sind, damit die sogenannte Neointima-Bildung, die Restenoserate zu vermindern. Zweitens können wir auch Stents implantieren, kleine Metallgerüste, damit diese erweiterte Gefäßwand dann wirklich offen bleibt. Wir können sogar spezielle Stents legen, auch mit Medikamentenbeschichtung oder mit speziellen Materialbeschichtungen. Wir können auch verschiedene Instrumente einführen, die diese Kalkplaques sozusagen ausfräsen, aufbohren. Oder können wir heutzutage so speziellen Ballonkatheter arbeiten, was diese stark verkalkte Stellen erstmal aufweicht und dann mit einem minimalen Druck lässt sich diese Engstelle dann erweitern. Das nennt man Shockwave-Ballonangioplastie. Das ist ein ganz neues Verfahren, was wir in unserer Klinik auch eingeführt haben.
Wenn Sie so viele verschiedene Möglichkeiten haben bei Gefäßverengungen, kann denn wirklich fast jede Stenose so endovaskulär behandelt werden oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
Ja, Sie haben das gut formuliert, fast alle, aber nicht alle. Es hängt in erster Linie davon ab, wie lange diese Läsion ist, aber andererseits auch, wie stark die Verkalkungen sind. Bei sehr langen Verschlüssen ist manchmal ein offenes Verfahren, eine Bypass-Operation empfehlenswerter, weil damit können wir OP-Zeit ersparen einerseits und andererseits bessere Langzeitergebnisse erzielen, in Klammern manchmal diese Verfahren auch günstiger sind finanziell, Klammer zu. Und andererseits die kurzstreckige Engstellen, nicht sehr stark verkalkte Engstellen können mit dem endovaskulären Verfahren schneller, sicherer und mit weniger Belastung für den Patienten durchgeführt werden. Es hängt ein bisschen ab von der Erfahrung des Kollegen, weil es gibt Kollegen, die in dem offenen Verfahren sehr große Erfahrung haben und sie können das sehr gut und wirklich mit sehr guten Ergebnissen durchführen. Es gibt Kollegen, die eher endovaskulär tätig sind, aber es gibt solche Kollegen auch, die beide Methoden gut beherrschen und eigentlich bei diesem Kollegen haben die Patienten die beste Hoffnung, langfristig beste Versorgung zu bekommen mit der minimalsten Belastung während des Eingriffes.
Bleiben wir doch gleich mal bei dem Stichwort Belastung. Welche Vorteile haben denn die Patientinnen und Patienten davon, wenn so ein Eingriff von innen ausgeführt werden kann?
Ja, in unserem Team, alle Kollegen sind endovaskulär und offenchirurgisch sehr erfahren. Wir machen schon seit Jahrzehnten beide Verfahren offen und endovaskulär. Und deswegen bei uns, ich haben das Gefühl, sie sind gut aufgehoben, weil wir können selbst entscheiden bei diesem speziellen Fall, welches Verfahren wäre günstiger, wäre besser für den Patienten, weil wir beherrschen beide Techniken und deswegen wir sind nicht abhängig, dass wir können nur offen oder nur endovaskulär arbeiten.
Gibt es denn auch spezielle Risiken oder Komplikationen, die bei endovaskulären Gefäßoperationen auftreten können?
Natürlich, einmal bei der Eintrittsstelle, sozusagen Zugangsstelle, kann passieren, dass man bei dieser Punktion die Gefäßwand verletzt. Das kann dazu führen, dass dieses Zugangsgefäß zugeht, wird verschlossen nach dem Eingriff. Zweitens kann passieren, dass man eine sogenannte Dissektion auslöst. Das bedeutet, mit diesem Führungsdraht, man gelangt zwischen die Gefäßwandschichten. Denn Gefäßwand besteht aus drei Schichten und zwischen diesen Schichten, wenn wir mit dem Draht eine Verletzung machen, eine Dissektion entsteht. Das kann dazu führen, einmal, dass das Gefäß zugeht. Andererseits kann man perforieren das Gefäß, das eine eventuell lebensbedrohliche Blutung führen kann. Und drittens kann passieren, wenn wir diese Instrumente entfernt haben von dieser Zugangsstelle. Dort wird ein sogenanntes Aneurysma Spurium entstehen. Das bedeutet, diese Punktionsstelle wird nicht verschlossen, sondern das Blut fließt durch diese Punktionsstelle unter die Haut und dort bildet sich eine Aussackung, was einmal sehr schmerzhaft ist, andererseits infektgefährdet ist und das so für den Patienten einen sehr schlechten Verlauf bedeutet. Andererseits kann natürlich bei der Manipulation in dem Gefäß auch eine Embolisation ausgelöst werden. Das bedeutet, weit weg von der behandelten Stelle kann ein Gerinnsel oder ein Stück von dem Gefäßwand in den Gefäßen hängen bleiben. Und das wiederum führt zu einem erneuten Gefäßverschluss, was wir dann auch behandeln müssen.
Wie sieht es eigentlich bei gefäßbedingten Notfällen aus? Kommen dort auch endovaskuläre Techniken zum Tragen?
Ja, auf jeden Fall. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, bei einem akuten Gefäßverschluss eine sogenannte percutane Thrombektomie durchzuführen. Diese percutane Thrombektomie hat den Vorteil, dass wir wiederum durch eine Punktion diese Verschlussstelle erreichen können, anstatt die Haut und die Gefäße langstreckig eröffnen. Andererseits, wenn zum Beispiel ein rupturiertes Aneurysma kommt in die Klinik, wir haben die Möglichkeit, eine schnelle Computertomographie-Untersuchung durchführen, die Größe des Aneurysmas und Gefäßen dann schnell ausmessen. Entsprechende Prothese können wir entweder von unserem Lager oder von einem Notfalllager bestellen. Und diese Prothesen kommen weniger als eine Stunde in die Klinik an und damit können wir diese lebensbedrohliche Krankheiten sehr effektiv und mit viel besseren Ergebnissen behandeln als bei einem offenen OP. Letzte Woche haben wir so einen Fall gehabt, wo einen sehr Hochrisikopatienten mit einer sogenannten COPD, chronische obstruktive Bronchitis, mit Heimsauerstoffbehandlung ein Aneurysma geplatzt hat. Gott sei Dank, das war eine sogenannte gedeckte Ruptur. Das bedeutet nicht in den Bauchraum frei perforiert, sondern diese Rissstelle wurde durch den Bluterguss dann ein bisschen abgedichtet. Und damit man hatte Zeit gehabt, eine Prothese zu bestellen und dann die Operation in örtlicher Betäubung durchzuführen. Und der Patient am nächsten Tag kam von der Intensivstation auf die Normalstation und in 5 Tagen nach Hause entlassen worden. Heutzutage wirklich mit dem endovaskulären Verfahren können wir sehr viele Lösungen für akuten Fälle auch anbieten.
Sie hatten ja vorhin gesagt, bei Ihnen im Team können alle Kollegen sowohl offen als auch endovaskulär behandeln. Wie können denn eigentlich Patientinnen und Patienten herausfinden, wenn ein gefäßchirurgischer Eingriff ansteht, ob dieser möglicherweise endovaskulär durchgeführt werden kann?
Natürlich, wir werden alle Patienten ganz gründlich untersuchen, was für Gefäßerkrankung hat einerseits und andererseits der Allgemeinzustand der Patienten, was erlaubt. Und dann zusammen mit den Patienten werden wir besprechen, welche Möglichkeiten gibt, offen chirurgisch, endovaskulär, eventuell kombiniert. Manchmal wir machen eine Kombination, einen kleinen Schnitt in der Leiste Und durch diesen leichten Schnitt können wir die Hauptarterie, weil da muss man sagen, diese Arteria femoralis communis und sogenannter femoralis Gabel ist für die Durchblutung des Beines die Hauptarterie ist. Das können wir dann offen behandeln, aber von dieser Stelle können wir nach oben in die Beckenarterien oder nach unten in die Oberschenkel- oder Unterschenkelarterien verschiedene endovaskuläre Methoden verwenden und damit einen in Anführungszeichen hundertprozentigen Erfolg erzielen. 100% natürlich in der Medizin gibt es nie. Bei diesem Gespräch können wir zusammen entscheiden, ob offen, endovaskulär oder mit dieser sogenannten Hybridmethode diese Erkrankung Patient behandelt wird.
Vielen Dank, Herr Dr. Pinter, für Ihre Erklärungen.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.